Das, was mir einfällt, ist aus der Männerarbeit, und da gibt es so, Arbeiten, wo dann ein erfahrener Mann mit einem, der eben ein Thema hat, arbeitet und ihn da begleitet. Und ich weiß noch, da habe ich einen Mann durch seinen Prozess geführt, und der kam dann an einen Punkt, wo er wirklich loslassen muss. Und ich frage ihn, was ist das Schlimmste, wenn du jetzt loslässt? Und dann sagt er, dann sterbe ich. Und dann habe ich aus dieser Führung heraus zu ihm, dann stirb halt, gesagt. So, das würdest du normalerweise jetzt als Therapeut nicht sagen. Mhm. Aber das war einfach geführt. Mhm. Und dann haben wir wirklich das Ganze sozusagen...
Ein Teil beerdigt.
Dann haben wir sozusagen wirklich sind wir den Prozess durchgegangen und danach eben eine Wiedergeburt.
Magst du das beschreiben? Also das ist ja sehr physisch.
Das war sehr physisch und auch sehr gespielt und das ist eben toll.
Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit
Cisa Trautmann
und Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Christoph Buchow. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, ihr zwei.
Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg aus München extra für uns auf dich genommen hast. Und okay, du ratterst auch noch ein paar andere Termine ab hier im Norden. Aber vielen, vielen Dank, dass wir da Initiator sein durften, dass du uns hier im Norden besuchst.
Ja, ich meine, Hamburg ist ja quasi meine zweite Heimat nach München und ist ein Stück Heimat.
Sehr schön. Ich will vielleicht kurz ausholen, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist mein Trainer, eigentlich auch mit Ausbilder beim Hoffmann-Prozess. Da haben wir uns letztes Jahr kennengelernt. Ich muss allerdings gestehen, dass dein Name schon sehr viel früher fiel, weil unsere liebe Freundin Agneta, gemeinsame Freundin, geschwärmt hat, da ist der Christoph, der ist im Team, den musst du unbedingt kennenlernen. Und da war schon die Messlatte recht hochgesetzt. Und als ich dann das erste Mal mit dir einen Prozess begleiten durfte, zusammen auf der Trainerseite, weiß ich jetzt, wovon sie spricht. Du bist einer der wenigen Männer, die ich kenne, die es schaffen, so eine gesunde Männlichkeit in sich zu haben. Also die irgendwie, für mich ist Männlichkeit in der Vergangenheit, habe ich oft das mit so diesem kriegerischen, harten irgendwie verbunden. Und du hast etwas, was klar, weich und liebevoll und trotzdem irgendwie so, ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das kann Cisa vielleicht gleich nochmal für mich übersetzen.
Ich glaube, das ist total verständlich, was du gerade gesagt hast.
Ja, also es ist etwas, was vielen leider fehlt. Und wir wollten dem ein bisschen auf die Spur gehen. Cisa, ich habe euch dann beiden verknüpft. Du führst ja immer unsere Vorgespräche. Und ihr habt telefoniert und ich würde euch die Sprachnachricht vorspielen, aber ich konnte sie jetzt leider nicht mehr, die ich danach von Cisa bekommen habe, weil ich war auch ein bisschen so, oh Gott, ist das ein guter Match? Bei uns ist es ja meistens so, dass Cisa die Gäste reinbringt und ich traue mich dann auch manchmal vielleicht nicht so ganz. Oh. Und die Sprachnachricht kam und ich dachte, okay, drücke ich jetzt auf Play. Also ich habe auf Play gedrückt, es waren 3 Minuten und es fing an mit, so, das ist ja mal.
Ja, sag mal weiter, fühl jetzt nicht dazwischen.
Nein, du hast dich im Positiven ausgeschüttet und ich habe mich einen Ast gefreut, dass ihr so eine gute Zeit im Vorfeld am Telefon habt. Das müsst ihr gleich mal erzählen. Auf jeden Fall hast du aufgehört mit den Sätzen. Also der kommt und er kommt übrigens nicht auch einmal, weil wir machen die Doppelfolge. Also Christoph, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Du bist nicht nur einer der wenigen Männer, die bei uns im Podcast sind, sondern du hast dich auch gleich als Erster im Vorfeld mit einer Doppelfolge qualifiziert, was bis jetzt noch keiner geschafft hat.
Okay, schön. Müssten wir eigentlich so einen Jingle jetzt haben.
Ja.
Genau.
So, liebe Cisa, was ging da in dir vor, als du diese Sprachnachricht geschickt hast?
So ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich weiß noch, dass ich es ganz toll fand und total berührt war von dem, weil wenn jemand angekündigt ist, heißt es für mich noch nicht so viel.
Danke.
Ja, nee, grundsätzlich, also mache ich mir einfach gerne selber ein Bild, beziehungsweise fühl mal rein und wir hatten einfach total aufrichtiges, schönes Gespräch und wir haben ja ganz tolle Männer hier auch schon am Mikro gehabt und es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele davon. Aber ganz viele zeigen sich auch nicht immer so oder manche sind auch ganz vorsichtig und sind auch unsicher. Aber zum Glück hatten wir schon den einen oder anderen hier bei uns am Tisch. Und Christoph, wir waren uns einig und für Katinka, dich ist jetzt auch nichts Neues, dieses wie sind wir heute als Frauen, ist ja eine große Frage, die jetzt allein durch die Emanzipation schon riesen, riesen Wirbel bekommen hat oder in so einem Strudel drin ist. Und ich finde eben an genau der Stelle das mindestens so wichtig, wie geht Mann sein heute, wenn das alte Männerbild nur noch in Teilen gut ist oder sich gut anfühlt. Und du bist einer, der das wirklich sehr, sehr intensiv, glaube ich, über viele Jahre erlebt hat, durchlebt hat, die ganzen Tiefen logischerweise mitgenommen hat, aber sehr sicher auch die ganzen Höhen. Und du bist einfach ein wundervolles Beispiel dafür. Und darauf freuen wir uns jetzt sehr.
Ja, also erstmal vielen Dank für die ganzen Vorschüsse. Wir werden mal gucken, ob ich es halten kann.
Ja, aber, schon.
Naja, letzten Endes ist es ja irgendwo auch mein Lebensweg, der mich dahin gebracht hat, das alles auszuprobieren, weil ich sag mal, mein Vater war nicht so. Mhm. Und das ist ja eigentlich so die ganze Überlegung. Am Anfang, ja, äffst du ja erstmal deinen Vater nach oder deinen Onkel oder irgendwelche anderen Typen auf dem Pausenhof, die du cool findest. Und irgendwo, also bei mir war das wenigstens so, dass ich nie zu den Coolen gehört habe und ich habe auch nie irgendwie zu den besonders im Fußball besonders Guten gehört, sondern es war immer irgendwie ganz anders. Und dann habe ich mir schon oft die Frage gestellt, so, wie funktioniert denn das hier? Was ist denn das? Was ist denn, wieso sind die anderen das? Und, ja. Also, nur eine kleine Geschichte. Also, in meiner Werbephase damals, als ich so 20 war.
Ja, du warst aber nicht Werber, sondern.
Ich war natürlich nicht beworben, sondern ich habe geworben. Ja, und
um die Frauen,
genau, und habe mir da also auch tierisch Mühe gegeben und ich habe immer nur gedacht, so, das gibt's doch nicht, wieso kriegen die anderen die ab? Und irgendwann habe ich dann mal sozusagen die anderen nachgeäfft und dann funktionierte das. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt müsste ich aber die ganze Zeit Theater spielen. Dann habe ich es wieder sein lassen. Ja.
Du bist dir dann schon treu geblieben?
Ich bin mir dann treu geblieben, ja.
Okay.
Weil das andere zu anstrengend war?
Das andere war nicht ich, das war viel zu anstrengend.
Aber das können manche ja ihr Leben lang halten.
Total.
Diese Rollen, diese Männerrollen.
Ja, das war, also ich sag mal, ich habe das bis heute nicht so ganz verstanden, aber ich musste da echt nicht anständig sein, ich musste auch nicht nett sein und plötzlich funktionierte das. Mhm. Ja, also, und das war irgendwie so ein Mechanismus, wo ich gedacht habe, verstehe ich nicht. Aber vielleicht war es auch nur ein Einzelfall, keine Ahnung.
Das wäre nochmal eine eigene weitere Folge wert, dass Frauen gerne ein Arschloch mögen.
Genau, also Cisa und ich, wir sind an der Stelle sehr dankbar, dass du hier mit zwei großen Sträußen Blumen in der Tür standest. Von daher, we love it old school. Oder wie sagt man das?
Voll. Ja, also ich stehe nicht auf so Doofe. Oder die sich irgendwie nur selbst feiern und denken, das finde ich cool. Also das ist doof. So. Wir haben jetzt schon mal, bevor es losging, erstmal das Konzept umgeworfen, was ich total schön finde, weil das machen wir eh am liebsten, dass wir uns vorher irgendwas überlegen und dann machen wir es ganz anders. Und wahrscheinlich lief dein halbes Leben auch so, dass du vorher gedacht hast, ich mache es auf jeden Fall so und ich werde das und so weiter und jetzt ist es ganz anders. Also wir sitzen in Hamburg und du sagtest, Hamburg ist fast auch deine zweite Heimat.
Ja.
Erzähl mal, warum.
Du, letzten Endes kommt meine Frau aus Hamburg und das war, also ich weiß noch, als ich in der Werbephase war, da war sie krank und war hier bei ihren Eltern, weil sie normalerweise in München gelebt hat. Und ich habe dann gesagt, du, ich komme auf den Tee vorbei. Und sie so, ich bin aber in Hamburg. Sag ich, ja klar, ich bin in der Nähe.
Ist um die Ecke.
Ich bin bei Freunden um die Ecke.
Wo war das denn? Ismaning, oder wie?
Genau, also ich bin für die Tasse Tee bin ich die 800 Kilometer gefahren. Dann hat ihre Mutter gesagt, wo schlafen Sie denn? Sie können auch gern bei uns übernachten. Habe ich gesagt, bingo. An dieser Stelle habe ich mich dann über die Höflichkeitsregeln hinweggesetzt. Ja. Also das ist sozusagen der Beginn meiner ursprünglichen oder der aktuellen Liebe zu Hamburg. Meine Mutter ist auch in Hamburg aufgewachsen. Also von daher gibt es große Beziehungen zu Hamburg.
Okay.
Und ich liebe die Stadt und ich sag mal, wenn ich nicht in München leben würde, würde ich in Hamburg leben.
So, das wollten wir auch hören.
Okay, genau, ja. Genau.
Du machst das alles. Du hast dich gerade für Folge 3 qualifiziert.
Genau, genau, ja. Genau. Nein, also von daher, das ist so der Beginn und das ist natürlich für mich auch immer, es ist so, ich finde diesen Stil so cool. Mhm. Also ich mag einfach so diesen Flair von Hamburg. Es sind natürlich auch die Elbvororte, die ich überwiegend erlebt habe.
Schon besonders.
Das ist schon schön.
Ja. Finde ich auch. Genau.
Genau.
So, also und jetzt hast du Verwandte hier und hast schon Freunde besucht und
ja, ja. Also ich sage mal, ich habe noch mehr, aber für diesmal habe ich mir das jetzt sozusagen so eine kleine Auswahl zusammengestellt und so, dass ich Ruhe habe und auf der anderen Seite mich hier darauf konzentrieren kann und genau. mich ein bisschen vorbereiten kann. Und,
mhm. Sehr schön.
Genau.
Wir wollten eigentlich bei dem Leben ja anfangen, was jetzt heute ist, ne? Also ja. dein aktuelles Leben, du hast ja auch vorhin im Gespräch gesagt, weil ich sagte, ich habe bei LinkedIn geguckt und hast du gesagt, nee, das ist mein altes Leben. Also sprich, zwischen LinkedIn und dem Moment, in dem du hier bei uns in der Küche sitzt, dazwischen ist wirklich wahnsinnig viel passiert.
Bei LinkedIn steht Innovationsmanager, Unternehmer, Trainer, Coach, Wegbegleiter. Was davon ist denn dein altes Leben?
Also das alte Leben ist letzten Endes so dieses ganze Leben als ja, Unternehmer, das ist das ganze Leben als erfolgreicher Manager, das ist dieses schneller, höher, weiter, das ist, ja, ich sag mal, obere Führungskraft in einem DAX-Unternehmen sein, da einfach Karriere, Erfolg, all diese Sachen machen, dann später so eine mittelständische Unternehmensgruppe mitleiten, da Beteiligung zu haben und all diese ganzen Geschichten. Und letzten Endes auch natürlich begeistert zu sein von dem Prestige, was du da bekommst, wenn du im Urlaub sagst, für welches Unternehmen du arbeitest und alle sagen, wow, ist aber ein tolles Unternehmen. Ich meine, da, das ist schon irgendwie cool, aber es ist letzten Endes nicht ich. Ja, und das war so der Punkt, dass ich einerseits da auf der Stelle unglaublich auf der Überholspur gelebt habe. Es ging rasend schnell rauf mit der Karriere. Ich habe auch tolle Projekte gemacht. Und gleichzeitig hatte ich aber in der Familie immer auch das volle Gegenteil. Ja. Also die Katja hat das immer so, Katja ist meine verstorbene Frau, Katja hat das immer so gesagt, nach dem Motto, du gehst aus dem Haus morgens und dann musst du Vollgas geben, mhm. und um dann sozusagen wieder auf die Geschwindigkeit in der Arbeit zu kommen. Und abends, wenn du nach Hause kommst, legst du eine Vollbremsung hin, um dann wieder auf die Geschwindigkeit von uns zu kommen. Und das waren halt einfach so zwei Welten, die haben einerseits viel miteinander zu tun gehabt und andererseits überhaupt nicht. Also vielleicht für die Hörer zum Hintergrund, meine Frau saß oder hatte MS, saß die letzten 17 Jahre im Rollstuhl, bis dahin, dass sie sich eigentlich fast nicht bewegen konnte. Sie hat mit ihrer linken Hand den Elektrorollstuhl am Ende mit knapper Not steuern können. Brauchte deswegen auch sehr viel Unterstützung und. Und das sind dann eben so Momente, in denen ich vielleicht irgendwie von einer Besprechung um 7 Uhr abends nach Hause gekommen bin und den ganzen Kopf voll Arbeit hatte. Und ich komme zur Tür rein und die Katja sagt zu mir, du Christoph, seit 2 Stunden ist unsere Hilfe weg und ich muss auf die Toilette. Mhm. Ja. Ja, und dann bist du schlagartig nicht mehr Manager, dann bist du schlagartig nicht mehr wichtig, sondern bist du schlagartig jetzt gerade mal der Pfleger deiner Frau.
Aber mega wichtig.
Und das geht
an einer ganz anderen Stelle.
Ja, natürlich, mega wichtig. Aber da geht es plötzlich darum zu sagen, es ist alles wurscht und ich bin jetzt an dieser Stelle auch total wurscht, weil jetzt heißt es an der Stelle einfach in Dienst treten.
Und es ist auch eine Ego-Geschichte?
Nee, das war nie eine Ego-Geschichte, sondern es ist eher eine Geschichte, die Rollen klar zu haben. Mhm. Weißt du, weil du bist ja einerseits verheiratet, dann bist du Vater und Mutter, also im Rahmen deiner Ehe bist du auch Geliebter voneinander. Dann bist du Ehepaar, dann bist du jetzt plötzlich Krankenpfleger und Beholfene. So, und wie kriegst du jetzt diese ganzen Rollen auseinander, so dass die nicht sich gegenseitig anfangen zu torpedieren? Also du kannst zum Beispiel als Pfleger rasend schnell den Geliebten rausschmeißen.
Oh ja.
Ne? Mhm. Und das im Kopf wirklich zu trennen.
Mhm. Ja. Das ist viel Paararbeit ja auch, ne?
Total, total. Und da musst du wirklich klarkriegen, wo bin ich, wer bin ich jetzt gerade? Und das sind natürlich auch diese ganzen Kommunikationsthemen. Mhm. Ja, also was triggert das jetzt gerade? Okay, muss ich das jetzt machen oder nicht? Oder ein anderes Beispiel, du bist gerade mitten im Streit, ja, und zoffst dich als Ehepaar. Und dann hat die Katja gesagt, du, ich muss jetzt gerade mal auf Toilette. Mhm. Okay. Da könntest du jetzt Machtspielchen spielen. Mhm. Okay.
Ja,
könntest du. Haben wir nie gemacht. Und das sind Das sind, weißt du, das sind so Spielregeln, wo du sagen musst.
Nee. Das hat ganz viel mit Augenhöhe zu tun, dann die nicht zu verlieren.
Ja, und Respekt. Mhm. Weil ich meine, das wäre jetzt monsterfies. Sie kann ja nichts dafür. Ja. Mhm.
Also und überhaupt spannend, eben diese Abhängigkeiten und trotzdem noch jeder seins zu haben und zu sein und auch dafür einzustehen. Auch, also auch aus Sicht deiner Frau,
genau,
die natürlich immer dann bedürftig in Anführungszeichen war oder angewiesen auf Hilfe.
Ja.
Und da sich wirklich trotzdem den Raum zu nehmen, war sie wahrscheinlich ein wahnsinniges Beispiel auch dafür, sich immer wieder diesen Raum zu nehmen.
Ja, ich meine, da gibt es natürlich auch Höhen und Tiefen und da gibt es natürlich auch Momente, wo sie das wirklich Schwierigkeiten hatte. Aber es gibt natürlich auch mit der Zeit Momente, wo sie dann kapiert hat, wenn ich jemanden um Hilfe bitte, ist das mein Geschenk. Das klingt jetzt total komisch, aber ich sag mal, dieser Pfadfinder-Effekt, ich habe jemandem geholfen, führt dazu, dass der, der hilft, ein gutes Gefühl hat. Ja, und das ist, also beobachtet das mal, wenn ihr da draußen irgendwie mit ihr braucht jetzt irgendwie eine Hilfe und ihr bittet jemanden um Hilfe, üblicherweise geht der, der geholfen hat, danach mit einem guten Gefühl weg.
Logisch, also genau. Geht mir ja selber auch so.
Genau.
Wenn ich spontan irgendwo helfen kann, denke ich, Gott, was für ein Glück.
Genau.
Geht mir doch zehnmal besser als früher. Ja.
Und das ist jetzt das Spannende, dass eigentlich, wenn derjenige, der Hilfe braucht, sich dieses bewusst macht, was du gerade gesagt hast, ist das ja das totale Geschenk. Und dann ist es auch viel leichter, um Hilfe zu bitten. Weil eigentlich schenkst du damit was.
Ja, und?
Ein gutes Gefühl
zumindest. Eine Sache des Blickwinkels, der Perspektive auf die, ja.
Na, und auch der Dosierung.
Natürlich.
Ja, also natürlich. Wenn du jetzt leergefegt aus dem Job nach Hause kommst, das war jetzt wahrscheinlich zweimal der Fall.
Genau. Ich würde mal sagen, ein, zwei Mal, der Monat.
Das sollte ja unser Cliffhanger am Ende der Folge werden. Nein, nein. Von daher, da kommen wir jetzt nicht drüber. Kommen wir nachher noch hin.
So, aber ja, ist tatsächlich eine praktische Frage. Wie geht da die Dosierung? Also, weil wenn du sagst, oh, ich muss mich jetzt erstmal selber sammeln, aber den Satz brauchst du ja nicht sagen, wenn sie sagt, ich muss jetzt einfach zur Toilette, Punkt aus.
Ja, genau. Genau. Und das ist eigentlich so der für mich der elementarste Punkt, dass du dich selber kennst, dass du die Kommunikation kennst, dass du weißt, wo sind deine eigenen Triggerpunkte, wo sind die Triggerpunkte vom Partner. Und ich sag mal, weil du ja erwähnt hast, dass wir uns über den Hoffmann-Prozess kennen, die Katja und ich haben beide vor 24 Jahren den Hoffmann-Prozess gemacht.
Guck mal, ich habe es gerade irgendwie fast gedacht, so wie geht das sonst? Wie kann man also
und das war halt, also wir haben, die Katja hat es gemacht, weil sie es dramatisch interessiert hat. Und ich lese so ihre Vorbereitungsunterlagen und denke mir so, wow, das sind aber spannende Fragen.
Weil vorher war die denn wissen?
Vorher habe ich so gedacht, das hätte ich doch nicht. Ne?
Nee, cool.
Also ich komme nicht, bei mir ist alles immer wunderbar. Ja,
hast auch so eine tolle Kindheit und zwar alles total toll, ne?
Ja, genau, ja, genau. Ja,
cool.
Und dann habe ich das durchgelesen, habe ich dann, wäre vielleicht doch mal das eine oder andere, wo du hinschauen könntest. Ja. Und dann habe ich das auch gemacht. Und das ist natürlich schon etwas, wo wir eine Ebene der Kommunikation gefunden haben, wo du einfach plus, dass wir uns gegenseitig nicht wehtun wollten. Mhm. Ja, also wenn du so aufmachst, kannst du natürlich auch gut das Messer reinrahmen. Das haben wir nicht gemacht. Und das hat uns beiden geholfen. Ne? So dieses wirklich, okay, du kennst deine roten Punkte, du weißt auch die roten Punkte vom anderen. Du kannst da total schnell drauf reagieren. Du kannst dann auch sagen, du, stopp, halt, welche Muster laufen hier gerade ab? Mhm. Und dann hockst dich miteinander hin und dann schaust du mal und vermutest und dann hast du plötzlich 5 Minuten später das Ding, den Knoten aufgelöst. Und das hat uns irre geholfen. Mhm. Ja.
Also jede Art von wie auch immer, Begleitung. Therapie ist jetzt die Überschrift.
Begleitung,
ja. Begleitung, Bewusstseinswerdung und sich selbst näher kommen, sind ja eine Grundlage für meine persönlichen Begriffe, für jede Beziehung.
Absolut.
Also
Absolut.
Wer da nach wie vor einen Bogen
Stelle
rummacht,
die Beziehung zu dir selber und dann eben auch in alle anderen Richtungen.
Genau.
Ja.
Ja.
Na, also für mich ist es einfach nur so, dass es gerade in dieser besonderen Herausforderung, da war halt die Kommunikation nochmal zehnmal wichtiger. Mhm. Weißt du, ich meine, so ein Schritt, musst dir vorstellen, eine junge, stolze, aufstrebende Hamburger Frau, ja, in meinen Augen wahnsinnig schön auch.
Das wäre jetzt, erzähl mal unbedingt, wie ihr euch kennengelernt habt. Mhm. weil irgendwie, wir haben vorhin unser Konzept einmal komplett umgedreht. Wir wollten eigentlich heute über was anderes sprechen, aber irgendwie haben wir festgestellt, oder du hast festgestellt, dass ein großer, deine Frau ein sehr großer Teil von dem war, wer du heute bist. Und ich habe das irgendwie noch so im Ohr, wie also, du erzählt hast, wie ihr euch kennengelernt habt. Und ich würde das
schön. Also ich sag mal, letzten Endes sind es unglaublich viele seidene Fäden. Ich habe eine Freundin, als ich in Tokio gearbeitet habe, mitten im Meiji-Park kennengelernt. Also ich stand da im bayerischen Yanka und sie war einen Tag in Tokio und hat gesagt, der kennt sich anscheinend hier aus, also ja, laufe ich mal zu dem hin und da habe ich die kennengelernt. Ja. Und die Katja hat diese Freundin in Frankfurt bei einem Praktikum im Fahrstuhl kennengelernt, weil die öfters in diesen Deutsche Bank-Türmen Fahrstuhl gefahren sind. Und da haben die sich kennengelernt. Ja. Und diese Freundin hat eine gemeinsame Party gemacht in Frankfurt und da sind wir beide aus München hingefahren, aber unabhängig voneinander.
Kanntet euch auch noch nicht?
Wir kannten uns auch nicht. Oh. Und ja, die Katja fand mich tierisch langweilig. Und ich fand sie eine arrogante Unternehmensberater-Schnipfe.
Okay, also ich trinke mal was. Also Match auf so. Die Version, die du mir erzählt hast, war eine andere. Oh. Du hast mir erzählt, ihr habt euch gesehen und ihr wusstet, ihr wart verabredet fürs Leben.
Nee, ganz so. Das kam dann etwas später. Ja. Aber das ist die ehrliche, die haben wir auch beide erzählt. Also die kann ich auch in ihrer Abwesenheit erzählen.
Wundervoll.
Aber
ich glaube gar nicht, dass sie so abwesend ist.
Ich wollte gerade sagen.
Ich glaube, wir sind zu viert heute. Danke.
Okay.
Das war das schön. Ja, okay. Also sie fand dich tot langweilig. Ja?
Genau, und dann haben wir, aber weil sie gedacht hat, ich bin ja jetzt in München und hatte sich auch gerade von ihrem Freund getrennt, dann hat sie gesagt, vielleicht hat er nette Freunde.
Ja.
Und hat mich angerufen.
Hat ganz bisschen gerechnet einfach, was ja klug ist.
Genau, ja, ist ja vollkommen okay. So, und dann haben wir uns natürlich wieder getroffen und. Und dann hat es, also da war ich nach dem ersten Treffen, habe ich gedacht, ist doch nichts. Doch nicht so arrogante Unternehmensberater-Schnepfe. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang gebaggert.
Wow.
Und dann ging es extrem schnell. Also ich sag mal, halbes Jahr dran gearbeitet, Blumen vorbeigebracht und solche Sachen.
Okay, danke für die Blumen nochmal heute.
Ja, genau. Aber die waren jetzt absichtslos. Nein, und dann waren wir Ostern befreundet und Pfingsten, gleiches Jahr, waren wir verlobt.
Hoppa.
Weil wir da hatten wir das Gefühl, wir gehören zusammen und das ist dann sozusagen der Teil von dir, dass wir uns irgendwie verabredet haben für dieses Leben.
Und das trotz
Diagnose MS war da schon
sie klar. Sie hatte schon die Diagnose MS und du hattest eigentlich Leidenschaft für Bergsteigen und Klettern und Wandern oder?
Absolut, ja. Skifahren.
Skifahren, alles volle Programm. Was sportliche Aktivität ist. Wie wart ihr verabredet? Wie geht sowas?
Du, letzten Endes ist das ein Teil meiner Vorstellung von Welt. Also ich kann es nicht beweisen, ich kann es auch nicht sagen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass so Seelen, wenn sie noch auf der anderen Seite sind, sich ja was vornehmen, irgendeinen Plan für diese Welt. Und manchmal haben Seelen, ich sag mal, auch ein bisschen Schiss vor dem Plan. Und dann hauen die so eine andere Seele an, die sie schon lange und gut kennen, ja, dass sie sagen, hey, komm, machen wir das zusammen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Fall gewesen.
Aber das wusstet ihr nicht in dem Moment. Also
nein, aber ich sag mal, die Art und Weise, wie ich die Katja gefragt habe, ob sie meine Frau wird, das war für mich so, dass ich gesagt habe, hier ist irgendwas anders gelaufen. Weil ich hatte in den Pfingstferien, wo wir zusammen unterwegs waren, hatte ich nicht vor, sie zu fragen.
Mhm.
Und wir liegen so nach dem Mittagsschlaf so ein bisschen noch im Bett und haben uns im Arm. Und plötzlich kommt diese Frage hoch und ich habe sie beim ersten Mal noch runterschlucken können. Beim zweiten Mal habe ich sie auch noch schlucken können. Und
warum
beim dritten Mal,
hast du sie runtergeschluckt?
Weil der, weißt du, die Ratio sagt ja in dem Moment, hallo, erstmal.
Der Verstand ist brutal, oder?
Der Verstand ist brutal. Er sagt, hey, du kennst, du bist ja 6 Wochen mit der befreundet, also das geht jetzt nicht, dass du fragst, ob sie deine Frau wird. Und also hat er zack runtergeschluckt. Dann das zweite Mal wieder zack runtergeschluckt. Das dritte Mal war die Frage aber schneller draußen, als ich schlucken konnte.
Oh,
und da war ich mindestens genauso überrascht über die Frage wie die Katja.
Aber das hat sich umgeguckt, wer das gerade gesagt hat.
Ja, vor allen Dingen dieses, wie du das beschreibst, weil da bin ich ja keine Ahnung, wie alt drüber geworden, dass Sätze aus einem rauskommen oder die sich schon bilden.
Ja.
Ja, die,
und dann kommt der Kopf Widerstand, und brät einmal drüber.
Ja, und der Widerstand ist erstmal maximal, meistens dann irgendwie sowas physischer Widerstand. Und dann kommt es wieder und wieder und wieder, bis du nachgibst sozusagen, ohne, und dein Verstand hat ja gar keine Chance mehr.
Nee.
Ist dir das dann nochmal passiert an irgendwelchen Anstellen oder war das dann quasi normal?
Mittlerweile kenne ich das und ich setze es auch im therapeutischen Kontext um.
Ja.
Also das ist so, es gibt so Momente, da bitte ich einfach auch um Führung. Mhm. Also ich habe das sozusagen mit der Zeit lernen können, dass ich mich da anbinden kann. Mhm. Und da kommen Sachen der faszinierendsten Sache. Und gerade im therapeutischen Kontext kommen dann eben Sätze oder Vorschläge oder Ideen, von denen ich sicher weiß, dass ich sie mit meiner Ratio nicht hätte sagen können.
Hast du ein Beispiel?
Während du über das Beispiel nachdenkst oder reinfühlst für unsere Hörer. Du hast gerade so schön nach oben gezeigt mit der Hand, das sehen die Zuhörer natürlich nicht. Also die Anbindung ans, du meinst die Anbindung ans Universelle oder an irgendwas, was da
also
größer ist.
Nennen wir es mal als Arbeitstitel ja. Das Universelle.
Ja, genau.
Ja.
Also meine Lehrerin Patricia White Buffalo nannte das The Divine Google. Ja. Und ich liebe diesen Ausdruck.
Ja.
Weil da muss ich nichts wissen, sondern das ist Divine Google.
Also für mich ist es so, weißt du, das sind manchmal Sätze, die würdest du mit deiner Ratio nicht sagen. Also das, was mir einfällt, ist aus der Männerarbeit und da gibt es so, ja, Arbeiten, wo dann ein erfahrener Mann mit einem, der eben ein Thema hat, arbeitet und ihn da begleitet und ich weiß noch, da habe ich einen Mann durch seinen Prozess geführt und er kam dann an einen Punkt, wo er wirklich loslassen muss. Und ich frage ihn, was ist das Schlimmste, wenn du jetzt loslässt? Und dann sagt er, dann sterbe ich. Und dann habe ich aus dieser Führung heraus zu ihm, dann stirb halt, gesagt. So, das würdest du normalerweise jetzt als Therapeut nicht sagen. Mhm. Aber das war einfach geführt. Mhm. Und dann haben wir wirklich das Ganze sozusagen...
Einen Teil beerdigt.
Dann haben wir sozusagen wirklich diesen sind wir den Prozess durchgegangen und danach eben eine Wiedergeburt.
Magst du das beschreiben? Also das ist ja sehr physisch.
Das war sehr physisch und auch sehr gespielt und mit also das ist eben toll, weil wir da in dieser Arbeit auch die ganzen Instrumentarien zur Verfügung haben und wirklich eben mit Decke drüber und so, es ist natürlich schon immer so, dass das geht um Sicherheit und dann ist da wieder ein Mann abgestellt, der nach dem schaut, der da unter Decke guckt.
Ja, ob
der
also richtig Körperarbeit, ne?
Ja, das ist emotionale, spirituelle und Körperarbeit in einem. So, und dann musste der eben letzten Endes sozusagen da wirklich im Nichts gewesen und dann rollst du diese Decke ein und hältst die ganz kräftig, sodass es eben wieder auch diesen Geburtskanal gibt. Und dann ist der da raus und hat dann eben auch gesagt, wofür er rausgeht und was er in sein Leben einlädt und solche Sachen. So, und also ich sag mal, so ein Spruch, wie dann stirb halt, das würde ich im Normalen, also meine Ratio würde mir das sofort verbieten.
Unbedingt, ja, die Erziehung ja auch.
Ja.
Das sagst du klar.
Ja. Und das ist aber genau sowas. Ja. So, und ich sag mal, letztens, um dann nochmal wieder zurückzukommen, all dieses zu spüren, da gibt es noch irgendwie mehr, da ist irgendwie noch Führung, da gibt es auch Punkte, wo du überhaupt nicht nachfragen musst. Das ist eben auch was mich in der Beziehung zu Katja begleitet hat. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, hey, das ist hier anders, dann haben wir natürlich geforscht. Gibt es ja Reinkarnationstherapien und lauter solche Sachen. Da haben wir festgestellt, dass wir schon ein paar Mal verheiratet waren, dass wir schon ein paar Mal Eltern voneinander waren, dass wir schon mal Geschwister waren voneinander. Also wir kannten, unsere Seelen kennen sich echt richtig lange und gut. Ja, und dann fragst du viele Fragen nicht.
Nee, schön.
Und gerade in so einem Kontext, wo du sehr viele Fragen stellen könntest, brauchst du es dann nicht.
Okay. Und sie hat dann auf deine Frage auch mit Ja geantwortet, also auf die Frage.
Ja, sie hatte morgens, als ich unterwegs war und Semmeln geholt habe, hatte sie davon geträumt, dass sie mich, also wenn ich nicht gehen würde, würde sie mich auch nicht wegschicken. Also sie hatte eigentlich die Antwort auf die Frage,
die nicht gesagt, aber sie hat gesagt, maybe.
Nein. Also sie hatte eigentlich die Frage auf die Antwort auf die Frage, sich vormittags überlegt und nachmittags kommt die Frage, ja.
Ah, so rum, siehst du?
Siehst du, also.
Dass das fällt.
Ja, genau.
Herrlich, okay, toll. Gut, also Ostern wart ihr zusammen, Pfingsten wart ihr verlobt?
Ja.
Und dann habt ihr geheiratet?
Dann haben wir erstmal eine Anstandspause gemacht, weil wir gesagt haben, wenn wir es jetzt rausbringen, dann versteht sowieso keiner. Und haben dann erstmal ein Dreivierteljahr gewartet, uns geheim gehalten, weil wir diese ganzen Fragen, habt ihr es euch gut überlegt und so, einfach nicht haben wollten. Und als wir dann nach einem Dreivierteljahr das erzählt haben, haben alle gesagt, ja, ist sowieso klar.
Okay, sehr süß, okay.
Das war Selbstschutz.
Ist ja auch schön so.
Ja.
Das für sich zu haben auch, ne?
Ja, ja, es war dann lustig, weil wir in der Zeit zusammengezogen sind und meine Mutter hat dann gefragt, das war sehr schnell. Habt ihr euch das gut überlegt? Und es war so lustig, weil ich dachte, wenn du wüsstest. Ja. Aber ich habe es dir nicht gesagt.
Meine Eltern hätten das verboten.
Echt? Mhm.
Aber das ist noch eine andere Geschichte. Genau. Sehr gut. So, okay.
Naja, und dann, ich meine, dann lebst du halt so dein normales Leben und die ganzen Entwicklungen. Und dann kommen halt zum Beispiel die ersten Fragen, also wir sind jetzt verheiratet und wollen wir denn ein Kind mit der Diagnose? Und für mich war das irgendwie außer Frage und die Katja war da noch so ein bisschen am Zweifeln, aber irgendwann hat sie gesagt,
außer Frage war was?
Ich hätte gerne ein Kind gehabt mit der Katja zusammen, weil hey, das ist so eine coole Frau, mit der möchte ich ein Kind haben. Mhm.
Und haben die Ärzte damals dann was anderes gesagt oder war das offen oder das ist ja jetzt auch schon, wie viele Jahre her?
20? Ja, also das ist 20 Jahre her.
Heute
oder 21 mit der dazugehörenden Zeit. Also die Ärzte haben eigentlich gesagt, bei MS und Schwangerschaft ist es so, dass während der Schwangerschaft die MS-Symptome normalerweise niedriger sind.
Ja.
Bei der Katja war es genau umgekehrt, aber that's life. Also von daher, nee, es gab dann irgendwann einen Punkt, wo sie gesagt hat, okay, ich mach mit. Und jetzt gut. Zum Schluss hat sie gesagt, das war ein Riesengeschenk. Also,
zwei Kinder habt ihr, ne?
Eins.
Ah, ach so.
Eins. Nein, nein, also nachdem der dann auf der Welt war, hat sich das so rapide verschlechtert, dass die Katja dann ruckzuck im Rollstuhl saß und dann war das mit dem zweiten Kind einfach nicht mehr drin, kräftetechnisch. Mhm. Und das sind natürlich genauso die Phasen. Ja. Also jetzt plötzlich, okay, Rollstuhl. Glücklicherweise haben wir in einem Haus gewohnt, was rollstuhlgerecht war.
Aber junge Mutter?
Junge Mutter, die ihrem Kind hinterher rennt, damals noch mit Rollator. Kind weiß es, rennt zum Beispiel um den Esstisch und schiebt einen Stuhl raus.
Klar.
Pech gehabt.
Ende. Klug.
Sackgasse.
Ja.
Oder also Kind
das,
klettert.
Das, was du gemacht hast, hat der nicht umgesetzt.
Oder Kind klettert auf einen Tripptrap, stellt sich aufs Fensterbrett und schaut dem Bagger zu, der vor dem Fenster steht und da arbeitet. Ja. Der könnte natürlich auch nach hinten runterkrachen. Ja. Da kann die Mutter nicht hin, steht dann 3 Meter weiter hinten und kann nur beten. Ja. Und also dieses Zusammenspiel auch an Vertrauen und Panik und oder auch solche Sachen, der macht sich in die Hosen bis zur Halskrause. Ja, und die Katja konnte ihn dann irgendwann nicht mehr wickeln. Mhm. Ja, also musste entweder die Nachbarin rufen oder ich bekam einen Anruf in der Arbeit, dass ich jetzt mal bitte nach Hause komme.
Ja, Vorstandsmeeting bitte verlassen, um einmal das Kind zu wickeln.
So ungefähr. Also ich habe mal ein Vorstellungsgespräch intern da bei meinem großen Arbeitgeber gehabt und dann habe ich dem gesagt, ja, also ich möchte jetzt hier zum Schluss noch mal eine Sache sagen. Mir ist es wichtig, Ihnen zu erklären, dass es Situationen gibt, an denen kriege ich einen Anruf und dann muss ich die Arbeit verlassen.
In der Sekunde.
Und das ist wurscht, was für ein Meeting das ist. Und das muss Ihnen als mein zukünftiger eventueller Chef bewusst sein. Mhm. Und es muss Ihnen klar sein, dass das so ist. Mhm. Ich möchte damit offenen Karten spielen. Wenn Sie das nicht akzeptieren, dann brauchen Sie mich nicht auf die Stelle setzen. Und der hat sensationell reagiert, weil er gesagt hat, Herr Buro, Sie haben in Ihrem Leben so viele Stürme erlebt. Das ist total cool. Ich brauche die Sturmerprobtheit. Und wenn Sie da mal nach Hause müssen, ist das vollkommen okay.
Und so wie ich jetzt aber deine Frau auch einschätzen würde, hat sie das auch nie ausgenutzt?
Also sie hat es manchmal sie hat es ab und zu genutzt.
Ja, gut, das war richtig.
Aber dann gab es immer einen Grund, aber ausgenutzt in dem Sinne nicht.
Nein,
Nein. Aber es gibt noch eine schöne Geschichte, weil du um die Werbephase gefragt hast. Nein, und die ist auch wichtig. Na, die ist wichtig auch für das Thema Mann. Und zwar, als ich um die Katja geworben habe, war ich junger Ingenieur und im Arbeitsleben. Und ich habe um die Katja geworben, dass sie die Balken gebogen haben. Und dann bin ich zu meinem Chef hin und habe zu ihm gesagt, ich wollte Ihnen einfach nur sagen, so die nächsten 3-4 Monate kann ich mich echt nicht auf die Arbeit konzentrieren, weil ich werbe um die Frau meines Lebens. Und sorry bitte, das hat jetzt Priorität.
Ich komme nur noch jeden zweiten Tag? Oder?
Nein, ich bin schon in die Arbeit gekommen, aber ich habe mich dann ab und zu mal, muss ich fairerweise sagen, auch mal in ein Büro zurückgezogen und einen Liebesbrief geschrieben oder solche Sachen gemacht. Ja, also ich war halt einfach nicht so konzentriert bei der Sache.
Aber es war zauberhaft, das anzukündigen.
Ja, naja, und dann habe ich zu ihm gesagt, ich hoffe, das ist okay. Und er so, ja, ja, das kenne ich von damals. Aber es hat, also wenn ich da auf meine Karriere schaue, hat das deswegen keinen Knick gegeben oder nichts. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil letzten Endes bin ich für meine Gefühle und mich in der Arbeit da auch eingestanden und habe gesagt, Leute, das ist mein Leben. Und das ist jetzt hier echt wichtig, die Frau. Und das ist, sorry, da muss jetzt die Arbeit gerade zurückstecken.
Es gibt ja viele Studien, die zeigen, dass die Menschen sich nicht 100% authentisch ins Büro bringen. Also niemand will 100% von mir kennenlernen, aber also ich sag mal so vielleicht. So dieses, ich bringe mich mit dem Ganzen so, wie ich bin. Eben auch mit dem kleinen Jungen, in Anführungszeichen, der sich jetzt gerade verliebt und da crazy geht. Da um Verständnis zu bitten, das finde ich schon, das können nicht viele.
Also ja, heute, das vor 20 Jahren.
Genau, und heute spielen die meisten ja irgendeine Rolle, also auch im Büro.
Ja. Und also ich finde, es geht mir nicht bei der Geschichte darum zu sagen, nach dem was bin ich für ein cooler Typ, sondern es ging mir eigentlich darum, die Menschen zu ermutigen,
ja, sie selbst zu sein.
Sie selbst zu sein und auch dieses Bedürfnis zu äußern. Und sie werden überrascht sein, dass die Vorgesetzten üblicherweise total gut damit umgehen können.
Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Erfahrungen, aber ich wäre trotzdem auch immer deiner Meinung, dass mindestens zu versuchen.
Ja, beziehungsweise wenn, also ja, und wenn das eben auf Gegenwind stößt, dann ist das Unternehmen vielleicht nicht das Richtige oder der Chef vielleicht nicht der Richtige.
Ja.
Oder die Chefin.
Also meine Erfahrung ist, dass man überraschend oft positives Feedback bekommt. Und zwar deutlich öfter, als man es glaubt. Und das negative Feedback, was man da vielleicht bekommt, dann weißt du eben, wo du wirklich dran bist. Und dann musst du es verändern irgendwann.
Und im Zweifel hat das ja auch mit dir zu tun und mit deinem Energiefeld. Weil wenn du schon auf Opfer machst und da kriegst, dann sagst du, und alle sind gegen mich, mein Chef wahrscheinlich auch und sind alle doof und so weiter. Dann wird es auch eng, muss ich auch nicht erklären. Und wenn du da aber in deinem Core bist und sagst, okay, für mich geht's übrigens so.
Ja.
So, dann muss schon der Gegenüber sich echt was ausdenken, um dagegen zu halten.
Absolut.
Also absolut. Bist du dafür auch ein schönes Beispiel.
Ja.
Irgendeine Frage hatte ich, aber die ist jetzt wieder weg. Das macht aber nichts. Kennen wir ja schon. Du hast das ziemlich lange wirklich tough gehalten. Dieses, dein Job, Karriere gemacht, eine Frau, die eingeschränkt ist, Vater und Kind, also Kind logischerweise ein Vater. Und irgendwann hat es dann aber dich gerissen, würde der Bayer sagen.
Ja, also ich sag mal, es gab schon zwischendrin immer mal wieder interessante, spannende Geschichten. Also zum Beispiel das erste, nach ein paar Jahren habe ich Rückenschmerzen gekriegt.
Mhm.
Und zwar richtig Rückenschmerzen.
Mhm.
Und und bis dato war ich immer so nach dem Motto, der gute Mann von München. Ja, ich kann alles, ich wupp alles. Und du übrigens, liebe Frau, ich trage auch deine Krankheit und alles, überhaupt kein Problem und alles easy. Ja, und dann kamen diese Rückenschmerzen.
Aber muss ich jetzt kurz dazwischen fragen, hast du davor irgendwie für dich gesorgt? Bist du zum Sport gegangen oder was auch immer du wolltest, Bergsteigen, Skifahren?
Also ich habe schon Sport gemacht. Gut, als junger Familienvater machst du üblicherweise ein bisschen weniger. Aber ich war fit, ich war trainiert. Also das ist alles nicht das Problem.
Mhm.
Aber diese Rückenschmerzen, die ich normalerweise überhaupt nicht kannte, gingen einfach nicht weg. Naja, und die Katja hat dann zu mir gesagt, du, komm, hier, lass uns doch mal eine Familienaufstellung machen.
Mhm.
Und dann bin ich also zur ersten Familienaufstellung in meinem Leben gegangen und mit ihr.
Ja.
Und
wer
sie,
hat aufgestellt, sie oder du? Oder keiner?
Ich habe meine Rückenschmerzen aufgestellt.
Ah, cool.
Also erst hatte sie was aufgestellt und dann habe ich meine Rückenschmerzen aufgestellt.
Ja.
Und das war dann wirklich faszinierend, weil da kam natürlich der Klassiker raus, dass ich da was trage, was eigentlich ihr gehört.
Mhm.
Und im Rahmen dieser Familienaufstellung habe ich eben dann dieses Gewicht zurückgegeben.
Mhm.
Sie hat es auch mit Freude genommen und am Tag danach waren die Rückenschmerzen weg.
Wahnsinn. Und hat deine Frau das eigentlich schon vorher dann geahnt, weil sie schon ein, zwei Aufstellungen gemacht hat und nur...
Ja.
Schön.
Ja, ja.
Das ist aber hier auch sehr klug von deiner Frau.
Ja, nein, aber das war, weißt du, das ist eigentlich so dieser ganze Beginn zu der, mit der Reise zu uns selber. Und ich meine, der erste große richtige Schritt, auch die eigenen, also meine Ängste zu übergehen, also weil ich früher war ich eigentlich eher so aufgestellt nach dem, okay, also das ist so die Familienprägung. So Psychologie ist gleich Psychiatrie, ist gleich Klapsmühle. Mhm. Okay. ja. Und,
normal.
Und deswegen habe ich da natürlich also wahnsinnige Ängste auch gehabt. Und als die Katja mir dann erzählt hat, ich würde gerne mal eine Psychotherapie machen, sag ich, habe ich zu ihr gesagt, du, also wir können doch auch reden.
Schön.
Ja, genau.
Und, aber das reichte dann nicht.
Nee, das reichte ihr nicht. Und das ist dann eigentlich auch so der Punkt, wo wir dann eben am Hoffmann-Prozess vorbeigekommen sind und wo wir angefangen haben, A, tut es nicht weh, B, es ist wahnsinnig hilfreich, C, du kapierst mal, wie du so funktionierst, du lernst mal so deine ganzen Muster und Prägungen kennen, du kriegst Mittel und Wege in die Hand, wie du damit umgehen kannst und das war jetzt unsere besondere Situation, dass wir es beide heim hatten und dass wir damit.
Und was ich noch dazu finde, ist, ihr seid beide halt dran geblieben, ne? Also ja. Es ist nicht so eine höher, schneller, weiter Nummer und eine Woche, tschüss, danke, ich bin jetzt aufgeräumt, sondern ihr seid dran geblieben und zwar eigentlich ein ganzes Leben lang.
Ja, klar. Also ich meine, das ist ganz klar, der Hoffmann-Prozess ist eigentlich eine Initiation. Eine initiatische Arbeit und da lernst du das eigentlich mal kennen. Und für mich war das ein wichtiger Punkt, neben mir ist, mich selber kennenzulernen, auch zu merken, okay, an mir selber zu arbeiten, ist überhaupt nicht gefährlich, ist es überhaupt nicht schlimm, weil eigentlich kenne ich es alles. Es bin nur ich.
Und nein, ich. Aber ich würde noch mal ein Fragezeichen machen, weil du eben sagtest, das tut ja nicht weh. Das tut dieses in die Tiefen, in die eigenen Tiefen steigen, tut weh.
Ja.
Was nicht heißt, dass es nicht da nachher besser wird. Aber das ist jetzt nicht nur eine Reise auf dem Ponyhof.
Da bin ich vollkommen bei dir. Ja. Also es ist aber nicht so, dass du einen zusätzlichen Schmerz erlebst. Also ich hatte das Gefühl, du lernst, also du fühlst den Schmerz, den du sowieso fühlst.
Ja.
Nur du weißt
auf einer
nicht,
anderen Ebene.
Du weißt nicht, woher der kommt. Und plötzlich weißt du, woher er kommt.
Das ist eine gute Erklärung.
Mhm. Ja.
Genau.
Also insofern, ja, du erlebst Schmerzen auf dem Weg. Ja, du erlebst auch Enttäuschungen auf dem Weg. Du lernst auch, dass du manchmal wieder zurückfällst. Und nicht nur manchmal, sondern auch ab und zu und öfters und auch länger. Und auch ich jetzt heute immer noch. Aber du kennst dein Zeug.
Ja.
Ja.
Und damit wird der Schmerz ja weniger.
Ja, und das ist so dieses, hallo, da bist du ja wieder, Muster.
Genau.
Also das ist eben einfach ein Teil davon. Nee, also...
Okay, dann war Hoffmann, ihr beide da...
Genau, und dann... Und
durch,
dann,
aber ihr wart ja nicht zusammen, ihr habt das nacheinander gemacht.
Ein halbes Jahr auseinander.
Ja,
genau.
Okay. Und dann hattet ihr wahrscheinlich eine andere Beziehung.
Total. Also die Katja hat mich nach dem Hoffmann-Prozess abgeholt und dann sind wir erstmal eine Woche zusammen in die Toskana gefahren. Ja. Und,
die beste Zeit.
Ja, und das war wahnsinnig schön und super und im Frühjahr und haben dann einfach eine Woche lang Deep Talk gemacht. Mhm. Und das hat die Katja geliebt, ich habe es auch geliebt und weißt du, da kommst du so auf Ebenen miteinander, die sind schon dann sehr intensiv.
Ja.
Und dann geht die Reise weiter, dann fängst du plötzlich an, hat die Katja Reinkarnationstherapien gemacht. Die hat halt einfach, die war immer auf der Suche nach, wie kriege ich Heilung hin? Mhm. Also die MS ist ja eine Krankheit, die von der Schulmedizin als unheilbar diagnostiziert ist. Und sie hat gesagt, ich kenne aber Menschen, die geheilt sind.
Mhm. Gibt ja unterschiedliche Verläufe auch, ne?
Es gibt unterschiedliche Verläufe, aber es gibt eben auch Menschen, die geheilt sind, die, bei denen alles weggegangen ist. Und dann am Anfang war es ja natürlich so, dass ich gesagt habe, okay, also die haben das und das gemacht, dann mache ich das jetzt auch.
Ja.
Das hat aber nicht funktioniert. Mhm. Also hat sie dann irgendwann kapiert, ich muss jetzt hier meinen eigenen Weg suchen. Mhm. Und das war einfach, also da war sie einfach wahnsinnig unterwegs und ich würde mal so sagen, sie war so ein bisschen mein Trüffelschwein.
Ja.
Weil sie halt auch so ein bisschen in ihrer Not und ihrem Druck unheimlich viel gemacht hat. Und das, was mich interessiert hat, habe ich dann auch gemacht.
Mhm. Das ist schön.
Also, und da auch viele Heilmethoden, also zum Beispiel, was wir dann mal erlernt haben, was ich persönlich sehr spannend finde, ist so eine Geistheilmethode. wo du dich eben auch wieder, ich zeige jetzt meinen Finger nach oben, mit oben verbindest und dann eben da mit denen zusammenarbeitest und die um Heilung bittest und da wirklich faszinierende Sachen passieren.
Gib mal ein Beispiel.
Also, Beispiel.
Ich kenne das jetzt auch noch nicht, die Methode.
Delion, so als Jugendlicher, hat geklettert. 10, 12 Jahre war er ungefähr. Mhm. So, und in dem Alter ist es üblicherweise so, dass die Muskeln und die Knochen so stark sind und der Knorpel so schwach ist, dass Muskeln und Knochen bei gewissen engen Winkeln, Gelenkwinkeln, den Knorpel kaputt machen können. Und das passiert halt auch beim Klettern mal. Also Lian kam vom Klettern zurück, sagt, er hat Knieschmerzen. Wir gehen zum Sportarzt, der sagt, ja, könnte ein Riss im Meniskus sein. Mhm. Also wir brauchen einen MRT-Termin. MRT-Termin sollte 4, 5 Tage später sein. Und dann ist der Lian zur Katja gegangen und hat gesagt, du, Mom, kannst mal ein bisschen was machen dafür. Mhm. Und da hat die Katja gesagt, ja, klar, also wenn du mich bittest, dann kann ich das. Und hat sich hingesetzt und hat sich eben letzten Endes mit oben verbunden, hat sich das angeschaut. Und da gibt es eben so Techniken, da kriegst du dann letzten Endes wirklich einen Blick nach innen. Mhm. Und sie hat den Meniskus gesehen und sie hat den Riss im Meniskus gesehen. Und dann kannst du das nicht selber, sondern du musst halt dann da oben darum bitten, dass das geheilt wird. Mhm. Und dann beobachtest du das. Das ist sozusagen, wie bringe ich es in die reale Welt hier runter? Und dann hat sie beobachtet, wie das genäht wird. Mhm. Und die Schmerzen vom Lian waren auch dann am nächsten Tag weg und alles. Und wir sind aber trotzdem zu dem MRT gegangen. Und das MRT wird gemacht und dann ruft mich der Radiologe rein und Nachbesprechung und sagt, dass hier ist merkwürdig. Ist das Knie schon mal operiert worden? Und ich so, nein.
Naja, doch.
Naja, komm, also ich meine, du brauchst beim Radiologen jetzt nicht mit dem Thema anfangen. Ne? Und dann sage ich, wie kommen Sie denn drauf? Und dann zeigt er mir das Bild von dem Meniskus. Und da ist ganz klar sichtbar ein Nähstich. So, und das ist also solche Sachen. Diese Techniken haben wir kennengelernt, weil die Katja eben auch gesagt hat, also wenn das so geht, dann kann ich mich auch mit der Technik selber heilen. Und dann haben wir natürlich sehr viel da miteinander gemacht. Aber du lernst dann auch irgendwann mal, die Grenzen der eigenen Fähigkeiten und die Macht des Planes kennen. Mhm. Also wir haben am Anfang darüber gesprochen, was man sich so fürs Leben vornimmt. Und da war halt Heilung für die Katja nicht vorgesehen.
Zumindest nicht im klassischen Sinne.
Nicht
dass
in dem,
es weggeht. Ja. Du würdest wahrscheinlich nie sagen, dass sie nicht einen großen Teil an Heilung erfahren auf oder gelebt und vor allen Dingen auch weitergegeben hat.
Auf anderer Ebene, total.
Das war vielleicht der Teil an Heilung, der für sie vorgesehen oder
das
umsetzen konnte.
Also ihren Lebensplan hat die voll erfüllt. Absolut. Nein, aber das sind alles eben so Sachen. Das ist so dieser Spagat, über den wir ja auch in unserem Vorgespräch gesprochen haben. Ich bin einerseits in dieser Ingenieurwelt, wo irgendwie plötzlich Kosten, Terminpläne, Projektbesetzung, Leistungsdaten, Produktivität, all dieses ist. Und dann bist du irgendwie so 2 Stunden später zu Hause und
machst Familienaufstellung.
Machst Familienaufstellung oder Geistheilungssitzung. Dieses Ding ist wirklich mit der Zeit immer breiter geworden. Ja. Und das ist auch das, was ich mir eben letztens auch in meinem Leben irgendwie widerspiegelt. Und das, was ich jetzt, weil du es angesprochen hattest, da auf der LinkedIn-Seite drauf ist. Das
altes und neues Leben.
Ja, das ist irgendwie, dass ich eben von wirklich sozusagen von der Ingenieurtätigkeit und dieser Innovationstätigkeit bis rüber zum Coach und den anderen Sachen da hin und her schieben kann.
Was für ein Gewinn.
Total.
Total.
Ich finde das ja total spannend. Und was ich entdeckt habe, ist, dass viele Menschen mit mir als Ingenieur andocken, speziell die Männer.
Na klar.
Die docken bei mir als Ingenieur an.
Ja.
Und dann sind sie bereit, mit mir langsam
kleine Schritte zu gehen.
Langsame kleine Schritte auf die andere Seite rüber zu gehen.
Ja, aber du bist eben auch so eine Brücke.
Genau.
Ne? Also, weil du läufst jetzt nicht im Jutesack und wohnst im Wald. Also, die das machen, sollen es auch gerne tun. Das finde ich total toll. Und du hast auch ein Handy und bist Freund der Technik. Also du musst nichts aufgeben.
Nein.
Von deinem
alten, alt klingt so alt, aber von dem, wie du angefangen hast, da sind auch ganz viele Qualitäten drin, die du jetzt mit dem Spirituellen verbindest.
Ja.
Richtig?
Ja, ja, klar. Also es gibt natürlich schon gewisse Sachen, die ich, wo ich sage, aus meinem alten Leben, ja, das war damals so, das muss ich heute nicht mehr haben. Also ich sag mal, es
zum gab Beispiel?
Ja. Naja, du, also ich sag mal, ich habe ja nun beim Münchner Automobilunternehmen gearbeitet und in der Anfangsphase war ich natürlich schon ziemlich autobegeistert, ja. So, das ist aber heute jetzt nicht mehr so. Also wenigstens nicht mehr diese Sorte.
Aber hast du noch ein Auto?
Ich habe noch ein Auto und ich habe auch das Auto, was ich selber gemacht habe. Ne?
Aber dazu kommt auch nichts falsch dran.
Ja, genau.
Was ich meine.
Nein. Aber es ist halt, es geht da schon auch mal um das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also das spielt natürlich in meinem Leben auch noch eine gewisse Rolle. Wirklich zu sehen, so wie kann ich das alles so darstellen, dass das alles CO2-frei ist, dass ich da auch Ressourcen, also die Ressourcen erzeuge, die ich selber verbrauche und lauter solche Sachen. Das sind so dann meine, weißt du, weil ich war als Student schon Greenpeace-Mitglied und da tust du natürlich eine Zeit lang so als Mitarbeiter bei BMW schwer.
Kommt nur so mittel an.
Beide okay. Seiten zu leben, wie ging das?
Du, beide Seiten zu leben, ja. Also ich meine, eine Zeit lang habe ich die Greenpeace-Mitgliedschaft, ich habe sie nicht ruhen lassen, sondern ich hatte die schon immer. Aber ich habe sie so ein bisschen verdrängt. Und dann habe ich eine Zeit lang bei BMW für Rolls-Royce gearbeitet. Da habe ich mich dann über die winzige Stückzahl gerettet. Aber dann kam eigentlich was anderes, und zwar das große Nachhaltigkeitsprojekt bei BMW. Das, was dann später in den BMW i3 gelandet ist. Und das war natürlich voll mein Ding. Und da durfte ich mich austoben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war, und das sind dann genauso die Sachen, wo dann plötzlich eben Beruf und Berufung und Aufgabe zusammenkommen.
Und du musst dich ja nicht entscheiden im besten Fall.
Nein. Ja,
also sind wir wieder bei dem, du bringst einfach da an der Stelle 100% von dir ein, also so wie du bist. Und dann entsprechend sind dir offensichtlich die Sachen dann auch so zugeflogen.
Du, letzten Endes war es so, dass ein Freund von mir war damals mein Chef und der wusste das halt. Der kannte ja meine ganze Geschichte und der hat gesagt, das ist jetzt hier das Projekt.
Also war Zufall.
Nein, ich war eigentlich zu der Zeit, als es entschieden wurde, wer das machen soll, war ich fest verpackt und verkauft an ein anderes Projekt. Und da, ich habe überhaupt nicht damit geliebäugelt, mit dem Projekt, in dem Projekt zu arbeiten, weil natürlich hätte es mich interessiert, aber ich war klar, ich habe zugesagt, ich mache das andere Projekt. Und dann ruft er mich eines Morgens an und sagt, du Christoph, bitte mach das Projekt. Und ich so, Entschuldigung, ich bin aber in dem anderen. Sag ich, lass das meine Sache sein, du gehst jetzt in das Projekt. Ich weiß, das ist dein Projekt, da brauche ich dich jetzt.
Sehr gut.
Und dann, habe ich gearbeitet bis zum Umfallen, aber ich war sauglücklich.
Ah, okay.
Und das wann? Ist, ich wollte gerade sagen, eine schöne Überleitung zu, ich hatte schon mal in Minute 25 oder 30 die Befürchtung, Cesar, dass du auf unseren Cliffhanger drauf zulotest. Es ging schon in die Richtung, wir kamen so ein bisschen darauf hin, ja, wann bist du, oder was hast du gesagt, du hast es so schön bayerisch gesagt, zerrissen.
Dich hat's gerissen.
Ja, mich hat's gerissen. Ja, du, letzten Endes war das war wirklich der Punkt, also
der Leon, ist irgendwas körperlich gerissen? Nee, also tatsächlich.
Nein, also körperlich ist nichts gerissen. Aber also das war halt die Situation. Ich war verantwortlich für ungefähr 450 Mitarbeiter, war der Produktionsverantwortliche eben für diesen ganzen i3 mit allen Innovationen und Kohlefaserkarosserie und. Mit dem kompletten Nachhaltigkeitsthema, war gleichzeitig für die Standortsuche zuständig, gleichzeitig für die gesamte Produktionsprozessentwicklung, hatte Termindruck, hatte Budgetdruck und, musste das alles sozusagen vom weißen Blatt Papier mit meinem Team natürlich zusammen gestalten, entwickeln. War zu Hause die Katja, die brauchte den gleichen Pflegebedarf. Der Leon war jetzt so 11, 12, das heißt, der fing auch mit der Pubertät langsam an. Und das war einfach dann irgendwann mal ein Potpourri plus eben extrem viel Arbeiten. Und ich weiß noch, ich bin dann einen Morgen ins Büro gegangen und ich habe den Bildschirm gesehen und die Mails gesehen, aber ich konnte sie nicht mehr lesen. Weg.
Was heißt, du konntest das nicht mehr lesen?
Ich hatte keine Konzentrationsfähigkeit mehr. Mhm. Wirklich vom einen Tag auf den anderen.
Nicht angekündigt?
Nicht angekündigt, oh. Nichts. Also ich sag mal, im dann Nachhinein bei detailliertesten Nachfühlen dann schon. Mhm. Aber also die Signale waren nicht so riesig.
Was waren die Signale vorher, die du vielleicht nicht wahrgenommen hast damals?
Also wir haben 2 Monate vorher einen Urlaub gemacht und ich hatte das Gefühl, dass ich am Ende von diesen 14 Tagen Urlaub nicht erholt war. Mhm. So war es. Also ich habe gemerkt, ich kriege die Batterien nicht voll.
Mhm. Und Schlafstörungen?
Ja, schon auch, aber das war einfach, das habe ich dann gesagt, gut, ich muss so viele Vorstandsvorlagen schreiben und hier und dies und jenes und Termindruck und das kannte ich dann zum Teil schon, aber es gab dann auch wieder Zeiten, also das Hauptsignal war einfach, dass ich mich nicht mehr so, also übers Wochenende nicht erholt habe, diese Nichterholung, das war eigentlich das zentrale Thema.
Vieles von dem, was du schilderst, hat sich vielleicht auch schon, so kommt es bei mir an, hat sich schon so normal angefühlt, dass es gar nicht in dem Sinne als unnormal.
Ja.
Also, spürbar war.
Du, es haben ja viele Freunde später gesagt, du Christoph, wir haben uns sowieso schon lange gewundert, wie du das aushältst. Ja, weil die gesagt haben, also hier so ein Job, so eine Verantwortung, so ein Projekt und dann noch die ganzen Aufgaben, die du in der Familie hast. Und mir war es ja auch wichtig, dass ich Zeit habe, jetzt nicht nur so abends rein, morgens wieder raus, sondern dass ich mich auch um den Leon, also meinen Sohn, kümmere und genau, diese ganzen Geschichten.
Dann saß du vor deinem Computer und was ist dann da passiert?
Da habe ich festgestellt, es geht nichts.
Verschwimmt alles? Oder?
Ja, also ich habe ja die Buchstaben gesehen, aber ich konnte nicht aus den Buchstaben irgendwas Sinnvolles zusammensetzen. Also ich konnte, und ich bin dann zu meinem Chef und gesagt, du, ich weiß nicht, was hier los ist. Und dann bin ich erstmal zum Werksarzt gegangen, der hat gesagt, ja, sie haben ein bisschen hohen Blutdruck. Dann bin ich zum Hausarzt gegangen, der hat gesagt, ja, ein bisschen hoher Blutdruck. Aber ich sagte, naja, ich mache jetzt mal eine Woche Urlaub, dann wird es schon wieder gehen. Nach der Woche wurde es aber nicht besser. Und was dann einfach dazu kam, waren einfach auch noch so Angst- und Panikstörungen, dass ich gedacht habe, jetzt ist irgendwas mit meinem Herz kaputt. Ja. War dann
das
eine Woche.
Das war die Angst, das hast du gedacht oder das war so?
Ja, also letztendlich aus heutiger Sicht und mit meinem heutigen Wissen würde ich sagen, waren das schon Angstattacken und ja, Angstattacken, und weil ich das ja überhaupt nicht kannte. Ich war bis dato immer fit, immer gesund und dachte so, jetzt Herzinfarkt oder irgendwie sowas. Und bin dann auch ins Krankenhaus gegangen, habe mich da ein paar Tage durchchecken lassen, aber die haben gesagt,
Bisschen hoher Blutdruck,
machen ein bisschen Pause. Und dann wirklich war für mich klar in dem Krankenhaus, so, also das muss jetzt auf den Grund gehen. Und dann bin ich zu Elke Menzel, weil die kannte ich ja vom Hoffmann-Prozess.
Ach so, witzig.
Ja, und da habe ich gesagt, du Elke, ich habe ein Problem. Und dann,
also das kam witzig. Nach dem Hoffmann-Prozess.
Wie viel Zeit war denn da dazwischen? Ja. Da waren ja Jahrzehnte fast, das nicht, aber da waren ja locker 10, 15 Jahre dazwischen. Dann.
Da waren mehr als 10 Jahre dazwischen,
ja. Ja, weil der Leon war ja jetzt schon 11, 12
ja.
Und das hattet ihr gemacht, bevor...
Ja klar, bevor es den gab. Und dann bin ich zu ihr hin. Und das war, also das ist dann eigentlich, und da schließt sich auch wieder ein Bogen. Du wirst deine Muster, du erkennst sie vielleicht, aber manchmal erkennst du sie auch nicht. Mhm. Und dann haben die Elke und ich dann natürlich drüber gearbeitet. Und das war super wertvoll. Und haben dann festgestellt, dass es da ein Riesenmuster auch meines Vaters gibt, was mich genau dazu getrieben hat. Mhm. Und zwar, also, mein Vater konnte nach dem Krieg nicht das studieren, was er wollte, und hat eine Ausbildung gemacht, und seine ganzen Freunde aus seinem Internat haben aber alle studiert. Und damit fühlte er sich so wie ein Mensch zweiter Klasse, weil die waren natürlich auf den Studentenpartys und er war eigentlich immer der Auszubildende. Und später auch, der schon im Beruf war. Und der hatte, um sich sozusagen sein eigenes, sich selber zu schützen, hatte der so diesen Glaubenssatz entwickelt, euch zeige ich's. Ja. Und hat sich dann auch unheimlich reingehängt und war letzten Endes auch wirtschaftlich erfolgreicher als die meisten seiner Freunde. Mhm. Und das war dann seine Kompensation. Mhm. So, und das hat er mir natürlich mit der, nennen wir es jetzt mal Vatermilch, mitgegeben. Mhm. Ja? Und diese Arbeit, die ich da in dem Project I gemacht habe, war dieses Muster zur Perfektion, weil letzten Endes mit diesem Produktionskonzept habe ich es damals der Weltautomobilindustrie gezeigt.
Weil und privat ja auch. Ich mache eine Karriere, ich verdiene viel Geld, ich habe mega Ansehen.
Und übrigens nebenbei.
Ich zeig's euch allen.
Wuppe ich es auch noch meine Frau und mit dem Rollstuhl und Transfers
und Sohn und Bäum.
Genau.
Eins nach dem anderen. Ich kann das alles.
Das ist ganz witzig, gerade bei mir kommt so das Bild von, dein Vater hatte das da beruflich, dass er da so nicht landen konnte, wo er wollte. Und bei dir war das ja so ein bisschen das, was du eingehend erzählt hast, mit den, dass du dich immer gefragt hast, wie machen die anderen bei den Frauen das? Also da hast du es dir dann halt so rumgezeigt.
Du, ich habe es letztens auch meinem Vater gezeigt, weil ich gesagt habe, du, ich habe hier die Superfrau und ich...
Look at me.
Look at me, ja. So, dann hat es mich halt voll zerlegt. Ja,
sehr schön.
Und also ich meine, das war wirklich so, diese Arbeit mit der Elke. Und ich meine damit die ganze Vorarbeit, auch aus dem Hoffmann-Prozess und so.
Das heißt voll zerlegt heißt Burnout, wie wir heute sagen. Also wir wissen ja, dass Burnout nicht das ist, was oft beschrieben wird, sondern einfach eine, ja.
Also es war eigentlich ein maximaler Erschöpfungszustand.
Ja.
Ich habe ein Jahr lang Pause gebraucht, bis ich wieder gearbeitet habe.
Ah, Wahnsinn. Und was hast du gemacht in der Zeit?
Also die ersten paar Monate, glaube ich, habe ich nur im Bett gelegen.
Wow.
Und da ging eigentlich so gut wie gar nichts. Und also das hat sich auch vieles gesteigert bis zur Agoraphobie. Und,
was ist das?
Agoraphobie ist letzten Endes die Angst, in Menschenmengen auf Plätzen zu sein.
Aber das heißt, deine Frau mit MS im Rollstuhl, ein pubertärer Sohn und du... Legst dich
voll
ein halbes Jahr ins Bett.
Vollausfall.
Ja, also das war so stark, dass ich am Wochenende, also wir haben ja sehr viel Hilfen gehabt, dass ich am Wochenende meine Mutter gebeten habe zu kommen, damit sie das Frühstück für die Familie macht, weil ich dazu nicht in der Lage war. Wow. Das wäre für mich zu viel Stress gewesen.
Wie das für dich war, müssen wir vielleicht in der nächsten Folge erörtern. Die Mutter um Hilfe zu bitten, der man es eigentlich vorher auch zeigen wollte.
Naja, und vor allem aus diesem... Ach, gib mir das Kilo auch noch drauf, ich schub's auch noch.
Und dann
plötzlich in die totale, ins Nicht kommen zu können.
Hilflosigkeit.
Und da eben auch dann plötzlich diese Umdrehung von Katja, die vorher die Hilflose war, plötzlich in welche Rolle sie dann reingekommen ist. Mhm. Ja, weil sie dann plötzlich die Starke war. Mhm. Ja, und das, also auch nochmal in der Beziehung, wie sich das dann viel gedreht hat. Und wie gesagt, also das sind halt ganz viele Punkte, aber das Wichtige, was da drunter liegt, ist eben unsere gemeinsame Kommunikation. Aber das ist für mich in meiner Geschichte wirklich der totale Dreh- und Angelpunkt, auch für vieles, was ich eben heute dann da tue.
Ich hätte eine abschließende Frage.
Vielleicht du auch. Unbedingt. Weil ich
was ist das größte Geschenk, das deine Frau dir gemacht hat?
Das größte Geschenk ist die tiefe Liebe. Also dieses Gefühl dieser absolut tiefsten Verbundenheit.
Mhm. Zu sich selbst und zu dir?
Zu sich und zueinander.
Mhm. Also die du daraufhin gesucht hast in dir dann, weil die musstest du ja erstmal für dich...
Ja, also das eine ist die Verbundenheit mit mir, aber daraus, aus dem, wenn ich mit mir verbunden bin, kann ich mich auch mit ihr verbinden.
Mhm.
Und dieser Moment, also das erzähle ich jetzt noch schnell.
Ja, bitte.
Und zwar, das war ungefähr so 6 Wochen, bevor sie gestorben ist, saßen wir an unserem Esstisch uns gegenüber und hatten gegessen miteinander und am Ende haben wir noch geredet und dann entstand so ein wohliges Schweigen. Mhm. Und dann ist so die Liebe hin und her gewandert und die wurde so intensiv und so dicht, dass dann ein Dachflächenfenster bei uns im Haus geknallt ist.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das war irgendwie so magisch, weil das hat 20 Jahre gehalten und jetzt knallt es.
In dem Moment.
In dem Moment. Ja.
Könnte auch 3 Stunden später.
Zufall.
Ja, natürlich. Sagen wir mal, es war Zufall.
Ja, wie schön. Mhm. Ja. Wundervoll. Möchtest du heute was ins Feuer geben? Wir befeuern ja, oder du kannst was da lassen, kannst auch alles anders machen oder denken. Es qualmt hier schon so schön.
Ja, es qualmt so schön. Ich hab mir das ja natürlich im Vorfeld die Frage gestellt, ob ich was ins Feuer geben möchte. Und ehrlich gesagt, nee, ich empfinde es als rund. Ich finde es sehr angenehm, dass es jetzt hier gerade noch mal wieder räuchert.
Ja. Hier im Zweifel ist hier irgendwas, was raus muss aus dem Raum.
Ja, Kolfi. Mhm.
Genau.
Schön.
Ja, von daher vielen Dank erstmal.
Ja. Ich freue mich schon jetzt auf morgen früh. Geht's weiter mit uns. Ihr hört es erst nächste Woche.
Genau.
Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht machen wir doch noch 3 Folgen draus. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht.
Absolut.
Lieber Christoph Buro, vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil. Und ja, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Wundervoll.
Bis morgen.
Vielen Dank. Ja, bis ganz bald.